Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Vor 3 Wochen endete in Rom die Amazonas-Synode. In 2 Wochen, am ersten Advent, macht sich Deutschlands katholische Kirche auf einen synodalen Weg. Das Wort mit Y, Synode, synodaler Weg, ist auf die Schnelle schwer zu erklären. Es wird jedenfalls getagt, geredet und vielleicht etwas verändert. Es könnte verheiratete Priester geben, nicht geweihte Menschen könnten Mitspracherechte bekommen und Frauen ein Amt. Vielleicht geschieht aber auch nichts von alledem.
Ich denke, dass es eine Veränderung braucht, einen Umkehrprozess. Kirche kann nicht so weitermachen wie bisher. Und vielleicht muss auch noch etwas passieren, um den Leidensdruck zu erhöhen. Aber langfristig gesehen kann es besser werden.
Wir werden sehen, was das dann ist, so ein synodaler Weg. Und er muss auf konkrete Ergebnisse. Es darf nicht nur ein Redeprozess sein. Er muss auf Ergebnisse hin bezogen sein.
Also die Widerstände dagegen sind immer noch sehr stark, insbesondere in der römischen Kurie.
Manchmal habe ich Angst, das wird ein Satz mit X. Und manchmal denke ich, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, dass aus diesem synodalen Weg so konkrete Ergebnisse rauskommen, dass es tatsächlich dauerhaft gelingt, die Kirche in Deutschland zu befrieden.
Hoffentlich klappt's.
Sehr unterschiedliche Erwartungen haben wir in dieser Stimmencollage gehört. Wir fragen heute in dieser Streitkultur, ist die katholische Kirche reformierbar? Darüber diskutieren Julia Knupp. Sie ist Professorin für katholische Theologie in Erfurt. Ihr Spezialgebiet ist die Dogmatik und Julia Knupp ist am synodalen Weg beteiligt. Willkommen, Frau Knupp.
Guten Tag.
Und Christian Part, er ist Journalist. Im März dieses Jahres ist er aus der katholischen Kirche ausgetreten und hat seine Begründung dafür auf Facebook öffentlich gemacht. Herzlich willkommen, Herr Part.
Schönen guten Tag.
Frau Knupp, ist die katholische Kirche reformierbar?
Selbstverständlich ist die katholische Kirche reformierbar. Sie hat sich ja über die Jahrhunderte hinweg ständig verändert, sonst hätte sie diese kulturprägende Kraft gar nicht entfalten können. Interessant ist ja, dass dieser Satz, die katholische Kirche sei nicht reformierbar, aus 2 Perspektiven erzählt wird. Die einen sind so oft und so massiv enttäuscht worden, dass sie es vor ihrem Gewissen nicht mehr verantworten können, katholisch zu sein. Und sie sprechen aus Erfahrung, wenn sie sagen, diese Kirche kann sich einfach nicht verändern. Diese Gruppe wächst und ich glaube, sie hat sehr gute Gründe für ihr Urteil. Auf der anderen Seite gibt es Kräfte innerhalb der Kirche, die Reformen gezielt verhindern wollen. Sie reden nicht über Erfahrungen, sondern sie reden normativ und sagen, die Kirche darf sich nicht verändern. Sie meinen damit die Institution, den Katechismus, das Kirchenrecht, also wenn man so will, die Strukturen der Macht. Da waren wir eigentlich kirchlich und theologisch schon mal viel weiter, denn natürlich sind auch solche Strukturen reformierbar.
Vielen Dank, Herr Parat. Sie gehören zur ersten Gruppe, zu denjenigen, die sagen, die Kirche hat sich nicht genug verändert und ich glaube auch nicht mehr, dass sie sich verändert. Wie begründen Sie das?
Das gibt sich aus der Kirche selbst heraus. Die Kirche arbeitet mit Hierarchien, die Frau Knupp gerade selbst angesprochen hat. Und genau diese Hierarchien machen es unmöglich, diese Kirche zu reformieren. Es sind zu viele reaktionäre Kräfte am Werk, die deutlich die Oberhand haben aus meiner Sicht. Allein diese Tatsache macht es unmöglich, diese Kirche neu aufzustellen. Würde sie sich neu aufstellen, käme das einer Revolution gleich. Sie müsste sich komplett von Grund auf destruieren und neu aufbauen. Dass dieser Weg gelingen kann, halte ich aufgrund der zentralisierten Konstellation dieser Kirche für vollkommen ausgeschlossen. Genau die letzten Jahrhunderte haben ja eben gezeigt, dass das eben genau nicht möglich ist. Und diese Schritte sind so klein, teilweise so unbedeutend, dass eine Reform für mich völlig ausgeschlossen im Bereich des Unmöglichen liegt.
Frau Knupp, Sie haben den deutschen Bischöfen im Frühjahr einen Vortrag gehalten und darin haben Sie erklärt, die katholische Kirche habe jeden Kredit verspielt. Warum geben Sie dieser Kirche noch Kredit?
Naja, weil ich Mitglied dieser Kirche bin und weil ich nicht bereit bin, Kirche auf einzelne Strukturen zu reformieren. Ich würde dem ein paar durchaus zustimmen, dass wir sehr starke Kräfte haben, auch politisch, kirchenpolitisch starke Kräfte, dass in den Pontifikaten von Benedikt und Johannes Paul enorme Fixierungen auf institutioneller Ebene und auch auf personeller Ebene geschehen sind, sodass diese Kräfte stark werden können. Aber die katholische Kirche ist nicht nur diese Institution. Und diese Institution hat natürlich einen Ideenhintergrund, den bearbeitet. Arbeiten wir theologisch und dieser Ideenhintergrund, also zum Beispiel die Frage, was ist ein Amt, was ist Leitung, wie wird Leitung legitimiert, wie wird die begründet, das ist in einem Diskussionszusammenhang zu klären und das muss weiter bearbeitet werden. Und ich sehe jetzt in diesem synodalen Weg tatsächlich die Chance, dass man dort auf andere Weise, als sie institutionell bisher vorgesehen ist, miteinander ins Gespräch kommt.
Herr Part, wollten Sie eigentlich ein Zeichen setzen mit Ihrem Austritt? Dadurch, dass Sie es öffentlich gemacht haben?
Ja, das wollte ich. Es lag mir auf dem Herzen, das öffentlich nicht zu machen, denn man wird ja nicht beim Austritt danach gefragt, warum man das tut. Die Motivation spielt keine Rolle. Das ist ein amtlicher Prozess, der sehr schnell erledigt ist. Und ich sah es als meine Schuldigkeit an, nach 46 Jahren Mitgliedschaft das öffentlich zu machen und meine Begründung dafür zu liefern. Das habe ich natürlich teilweise in polemischer Form auch getan. Aufgrund der Reaktionen habe ich auch gesehen, dass ich da irgendwie einen Nerv getroffen habe. Es waren knapp 9000 Likes und 2.500 bis 3.000 Kommentare, in denen mir die Menschen zugestimmt haben. Und ich sage, ja, Kirche oder Glaube ist eben nicht Institution. Und das ist genau das, was die Menschen mittlerweile voneinander trennen wollen. Viele Menschen, die auf meinen Facebook-Eintrag geantwortet haben, haben gesagt, ich kann glauben, dafür brauche ich die Kirche nicht mehr. Diese Kirche schafft sich selbst ab, indem sie nicht dazu in der Lage ist, nur die geringsten Fragen in einer Weise zu klären, die unserer Zeit entsprechen. Wenn ich daran denke, dass man im Jahr 2020 ernsthaft darüber reden muss, ob Frauen in gleichberechtigter Rolle in einer Organisation teilhaben dürfen oder nicht, dann kann ich nur sagen, dann ist man in einem reaktionären Käfig gefangen, aus dem man gar nicht mehr rauskommt.
Frau Knupp, Herr Path hat die Hierarchie angesprochen und sagt auch jetzt, das ist so ein reaktionärer Verein, da kann man nichts ändern. Bevor wir über einzelne Themen sprechen, über die Frage, was soll verändert werden, ist es, glaube ich, wichtig, klar zu haben, wer kann etwas verändern. Wer kann etwas reformieren in einer so hierarchischen Institution? Der Papst, die Bischöfe, das Kirchenvolk?
Das ist immer die Frage, auf welcher Ebene Sie das wissen wollen. Also wenn Sie fragen, was sieht das derzeitig geltende Kirchenrecht vor, dann ist man sehr schnell mit den Antworten. Dann sind wir tatsächlich bei einer amtlichen Fixierung von Macht. Dann haben wir in erster Linie die Bischöfe und den Papst, die im Prinzip sehr, sehr, sehr großen Spielraum haben und allenfalls Macht abgeben können, delegieren können. Also im Grunde aus gutem Willen sagen, wir lassen mal ein paar Leute mitreden. Das ist die systemische Ebene, die institutionelle Ebene. Aber so funktioniert ja Wirklichkeit nicht, sondern Wirklichkeit funktioniert ja über Überzeugungen, über Druck, über politische Entwicklungen, über Austrittswellen, über all das, was Herr Path auch gerade angesprochen hat, dem ich in der Sache überhaupt nicht widersprechen möchte.
Aber diese Austrittswellen haben ja nichts bewirkt, nichts. Wir reden immer wieder über dieselben Dinge und es wird immer davon geredet, wir müssen näher an die Lebenswirklichkeit. Mir kommt die katholische Kirche mittlerweile vor wie die SPD, die eigentlich ein riesiges Spielfeld hat, nämlich soziale Gerechtigkeit und auf diesem Spielfeld, das ihr ureigenes ist, gar nicht mehr punkten kann. Und Spiritualität, Gottglaube, sind Felder, auf denen die katholische Kirche punkten kann. Aber das kann sie nicht. Und obwohl die Menschen deutlich zeigen, wie bei der SPD, wir geben euch unsere Stimme nicht mehr, schafft es die katholische Kirche nicht, umzudenken und diese Leute wieder einzufangen, obwohl es das Potenzial ja hergibt.
Ja, aber die katholische Kirche sind mehr. Also ich bin wirklich nicht bereit zu akzeptieren, dass die katholische Kirche all die 27 Millionen Katholiken sein sollen, die wir noch haben, auch wenn sie in schreiendem Ausmaß tatsächlich davonlaufen. Und die Frage, ich kann den Glauben oder das Thema, ich kann Glaube und Spiritualität auch ohne Kirche haben, ich glaube, es stimmt nicht. Wir sehen an Austrittszahlen, dass die Menschen, die gehen, nicht in eine andere Konfession wechseln, mehrheitlich nicht in eine andere. Also die Zahlen habe ich jetzt leider nicht wirklich im Kopf, aber die meisten gehen ganz. Und das ist eine ganz dramatische Entwicklung, die katholische Kirche im Ganzen nicht akzeptieren kann.
Für wen ist denn diese Entwicklung dramatisch? Für die Menschen, die Kirche verlassen, doch offenbar nicht, sondern allenfalls für die in der Kirche selbst, die gerne vollere Messen und eben bessere Statistiken hätten.
Ja, es ist, glaube ich, für alle ein Verlustgeschäft. Es ist ja auch ein Verlustgeschäft, wenn wir sehen, also sowohl für Kirche als Institution und Gottesdienstgemeinschaft, als auch für die, die gehen, wenn sie sagen, ich kann meinen Gottesglauben nicht mehr leben. Ich ertrage es nicht mehr. Die Kirche treibt mir meinen Gottesglauben aus. Das ist doch ein Drama für alle Beteiligten.
Herr Path, vermissen Sie was?
Nee, ich vermisse gar nicht. Ich muss auch sagen, dass ich vorher jetzt, was man die Partizipation am alltäglichen Kirchenleben angeht, eher auch ohnehin schon zurückhaltend war. Aber ich denke, dass der Gottglaube durchaus lebbar ist, auch ohne die Kirche. Davon bin ich fest überzeugt. Und die Menschen machen es ja wahr. Sie tun es ja bereits. Und vielleicht überhöht sich die Kirche da selbst, weil sie glaubt, ohne uns ist das gar nicht möglich. Und da muss man die Erkenntnis haben, nein, das ist nicht korrekt.
Ja, da hätten wir eigentlich sogar die theologischen Ressourcen dafür. Ne? Wir haben im Zweiten Vatikanischen Konzil die Ansage, dass Kirche, da heißt es dann sehr, sehr hochtrabend, Zeichen und Werkzeug sei für Vermittlung zwischen den Menschen, für Einheit zwischen den Menschen. Das heißt aber auch, wenn sie diese Zeichenfunktion nicht mehr einlöst, wenn sie nicht mehr plausibel ist, wenn sie sogar widersprüchlich ist, dann hat sie diese Berechtigung, diesen Anspruch verloren.
Herr Part, Sie haben vorhin gesagt, Sie seien so, ich sag mal, eher Karteileiche gewesen, so ein stilles Mitglied. Haben Sie mal versucht, als Mann an der Basis, wie es ja immer heißt, etwas zu verändern, eine Idee einzubringen, eine Reformidee einzubringen, von der Sie sagen, so, das wäre mir wichtig, in diese Richtung soll die katholische Kirche gehen?
Das habe ich so aktiv nie gemacht. Ich habe natürlich einzelne Beiträge veröffentlicht über einen Pfarrer aus einem Brennpunktbezirk in Köln, den ich sehr schätze, den Herrn Pfarrer Meurer. Mit dem habe ich mal so eine Art Serie gemacht. Er verkörpert das, was ich unter katholische Kirche verstehe, nämlich seelsorgerische Tätigkeiten und Nächstenliebe gelebt an der Basis für die Menschen, überkonfessionell und ohne jede Vorurteile.
Frau Knopf, wenn Sie sagen, die katholische Kirche, das ist nicht nur die Hierarchie und man soll sich da nicht alleine auf das Kirchenrecht fixieren, warum ist es dann so, dass bei dem synodalen Weg eine bischöfliche Stimme mehr gilt als die Stimme der Laien? Denn auch die Bischöfe bekommen ja sozusagen ihre eigene Mehrheit. Die müssen auch mit 2/3 zustimmen und es reichen nicht nur 2/3 des Plenums. Warum ist das so?
Ja, warum ist das so? Weil das Kirchenrecht eben innerhalb dieses Systems dann doch gilt. Man hat allerdings schon einen dritten Weg gewählt. Man hätte innerhalb des Kirchenrechts mit dem Plenar- oder Partikularkonzil arbeiten können, was im Prinzip als Entscheider nur die Bischöfe voraussetzt. Das hat man jetzt nicht gemacht, aber Sie haben völlig recht. Wir haben jetzt den Fall, dass 24 Bischöfe eine Mehrheit von 160 anderen im Grunde ausbremsen können.
Ja, was kann denn dann die Basis, von der Sie vorhin gesprochen haben, dass die ja gewisse Einflussmöglichkeiten habe, was kann die denn dann konkret tun, verändern bei diesen Mehrheitsverhältnissen?
Auch da wieder brauchen wir, glaube ich, den Verweis auf die Wirklichkeit. Also wenn das wirklich so eintritt, dass 24 Männer, geweihte Männer, einen so umfassend vorbereitenden Prozess ausbremsen, wenn sie das tatsächlich tun, dann wird der Druck ins Unermessliche steigen. Und also systemisch wird man das nicht ausbremsen können,
da
haben Sie
doch
völlig recht.
Entschuldigung, aber da ist ja schon das Problem doch deutlich virulent. Ich meine, wenn das so ist, wie soll da noch überhaupt irgendwas gelingen? Und das ist auch genau der Punkt, was die Menschen da draußen kritisieren, dass sie das nicht mehr bereit sind zu akzeptieren, dass eine Minderheit über eine Mehrheit bestimmen darf. Und diese Minderheit ist rein männlich. Dieses Grundproblem, über das muss man sprechen und dieses Problem muss aufgelöst werden.
Genau, und dieses Problem wird innerhalb dieses synodalen Weges auch auf den Tisch kommen, und zwar ganz massiv.
Sie hören die Sendung Streitkultur zu der Frage, ist die katholische Kirche reformierbar? Dazu diskutieren die Theologieprofessorin Julia Knupp aus Erfurt und der Journalist und Ex-Katholik Christian Part. Vor rund einem Jahr wurde die MHG-Studie präsentiert, die Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Und damals sprach der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, von einem Wendepunkt. Was hat sich seitdem substanziell verändert, Herr Part?
Aus meiner Sicht hat sich da überhaupt nichts verändert. Die Studie hat ja schon gezeigt, dass man da große Schwierigkeiten hatte, klar von Täter- und Opferrolle zu sprechen. Es gab ja danach den Krisengipfel im Vatikan ja auch noch, wo man darüber geredet hat, dass das Satanische im Grunde Einzug gehalten habe ins Haus, wo man wieder irgendwie versucht war, auch mit Vergleichen zu anderen Lebenswirklichkeiten, wo der Missbrauch auch stattfindet, zu relativieren. Und solange man da nicht bereit ist, klar zu nennen, wir sind die Täter, das sind die Opfer, wir haben, um Verzeihung zu bitten, und zwar in aller Deutlichkeit und auch Entschädigungsleistungen nicht in Höhe von 5.000 Euro, sondern ganz anderer Art und Größe zu leisten, dann sehe ich, da ist überhaupt nichts passiert. Und ich sehe auch, das war auch übrigens der Grund, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin, denn da war für mich der Break-Even sozusagen erreicht. Seither habe ich nicht den Eindruck, dass sich irgendwas verändert hat. Kardinal Wölki ist einer der großen Kritiker dieses synodalen Wegs, weil er will es nicht. Er will diese Debatten gar nicht erst aufkommen lassen. Er hat eine Basta-Politik und sagt, Frauen im Priesteramt, diese Diskussion ist vom Tisch. Und wenn man mit diesen Vorzeichen in diesen synodalen Weg hineingeht, wo schon die Strömungen so weit auseinanderdriften, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise gelingen kann. Und noch was, wenn es immer heißt, ja, wir wollen die Kirche dezentralisieren, das sehe ich überhaupt nicht. Also das habe ich noch nicht gesehen, dass es da Ansatzpunkte gibt, dass die Kirche tatsächlich dezentral ist. Alles am Ende wird in Rom entschieden und dort hat man klare Meinungen zu den Dingen.
Frau Knupp, was hat sich substanziell seit der Präsentation dieser Studie, dieser Zahlen ja auch verändert?
Viel zu wenig, da würde ich absolut zustimmen. Aber es hat sich ein Punkt, meine ich, geändert. Die Themen sind da. Die Themen, die sich in den Foren des Synodalen Wegs abbilden, also die Themen Macht, die Themen Sexualmoral, die Themen priesterliche Lebensform und das Thema Frau, das ZDK dankenswerterweise hineinbekommen hat. Die Themen sind da und die Machtfrage wird gestellt. Und das war tatsächlich vorher nicht der Fall. Und zwar Machtfrage nicht im Sinne einer Verbrämung, dass man sagt, das ist ja alles Dienst, es geht ja gar nicht um Macht oder es ist ja Vollmacht, ist ja was ganz anderes. Doch, die Machtfrage wird gestellt.
Sie hatten ja selbst in Ihrem Vortrag in der Bischofskonferenz oder vor den Bischöfen ja gesagt, dass diese Themen herangetragen worden sind. Man konnte sich ja gar nicht mehr dagegen wehren. Ja. Es ist ja nicht so, dass von innen heraus dieser Reformprozess gestartet wird, sondern es wird von außen aufgedrückt, aufgezwungen. Und genauso winden sich diese Bischöfe gerade, sich diesen Themen wirklich auch zu stellen. Sie sind nah dran an der ganzen Angelegenheit. Wir sind alle weit weg. Wir wissen nicht genau, was da passiert. Nur das, was durchsickert, macht mir keine Hoffnung.
Frau Knupp, Sie haben ja von Selbstkorrektur gesprochen vor der Bischofskonferenz im März. Wo sehen Sie diese Selbstkorrektur?
Ich erlebe diese Selbstkorrektur in den Gesprächen, die eben im Rahmen der Vorbereitung und dann hoffentlich auch über die 2 Jahre des Synodalen Weges geführt werden. Und ich sehe, dass da ein Ringen stattfindet, das aber auch enorm viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist und dass man von ganz unterschiedlichen Ebenen aus diskutiert und überhaupt erstmal zusammenkommen muss. Das will ich überhaupt nicht kleinreden, dass diese Schwierigkeiten da sind. Und ja, die Themen sind aufgezwungen worden durch die Macht der Verhältnisse und die Macht der Empörung, aber sie sind da. Es hat funktioniert und es muss weitergehen. Und dass einzelne Querschläger mit sehr lauter Stimme gegen diesen Weg anarbeiten, andere, aber die Mehrheit der katholischen Kirche in Deutschland diesen Weg aber unterstützt und sich auch öffentlich dahinter stellt, zeigt ja auch, dass da durchaus was in Bewegung ist und dass reaktionäre Kräfte wirklich Angst haben, ihre Macht zu verlieren.
Aber wie will man diese Kräfte denn loswerden? Also diese Kräfte sind ja die herrschenden Kräfte in dieser Organisation. Und diese herrschenden Kräfte, diese Struktur an sich ist ja genau auf diese Macht ausgerichtet. Wie will man es schaffen, selbst wenn man es hier in Deutschland in kleinsten Kreisen, was ja auch schon sich als schwierig herausstellt, schaffen sollte, wie will man das in Rom durchbrechen? Ich habe gar keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Ja, das sind politische Fragen. Ich bin Theologin. Also ich würde antworten, indem man die Theologie dieser Macht, die Theologie dieser Amtskultur, indem man die aufbricht und analysiert und kritisiert und fortschreibt.
Wenn wir hören, ich will noch mal gerade auf diese Frage der Mehrheit zurückkommen, dieser Bischofsmehrheit beim Synodalen Weg. Das wäre doch schon eine Möglichkeit gewesen, auf Macht zu verzichten und zu sagen, okay, das steht zwar im Kirchenrecht so da, aber wir hier in Deutschland, wir Bischöfe, wir haben verstanden, wir würden jetzt zum Beispiel mal auf diese Macht verzichten und würden sagen, Bischöfe und Laien sind wirklich gleich in der Abstimmung. Jede Stimme zählt gleich viel. Warum war dieser Machtverzicht nicht möglich?
Ich vermute, weil man sehr realpolitisch gedacht hat und gesagt hat, dann am Ende sind die einzelnen Bischöfe in der Machtposition, sich gegen diesen Weg zu stellen. Ich vermute, dass das ein Punkt war, um eine möglichst hohe Überzeugungskraft und eben auch eine innere Veränderung mit, also die Chance dazu zu nutzen.
Herr Part, Sie haben geschrieben auf Facebook, in Ihrem Abschiedsbrief sozusagen, das Kerngeschäft im globalen Kirchenbusiness ist die Moral. Was wäre moralisches Verhalten gewesen, Ihrer Ansicht nach, angesichts des massenhaften sexuellen Missbrauchs?
Also man hätte sich natürlich in aller Form und zwar ohne jede Relativierung entschuldigen müssen und dann umgehend diese
Bei
Reform.
Bei wem entschuldigen?
Bei den Opfern vor allen Dingen. Das war mir zu zaghaft, zu zögerlich. Und es war damals beim Krisengipfel im Vatikan ja so, dass da erstmal andere Studien vorgetragen worden sind, wo sexueller Missbrauch ja sonst noch überall stattfindet. Und diese Form der Relativierung, der man sich da anheischig gemacht hat, das war für mich eine Verfehlung erster Güte. Und hier muss man einfach klar sagen, wer die Täter sind und wer die Opfer. Diese Kirche ist so weit weg von den Menschen mittlerweile, dass sie es schon gar nicht mehr begriffen hat, wie weit weg sie eigentlich ist.
Ja, aber auch da, wer ist hier die Kirche? Also wenn Sie das so sagen, dann akzeptieren Sie die Deutungshoheit einiger weniger, die wirklich auf einem hochproblematischen Missbrauchsgipfel, da würde ich Ihnen in der Sache völlig zustimmen, die dort die Meinungshoheit beansprucht haben. Aber das ist doch nicht die Kirche. In Deutschland hat es eine Welle der Empörung unter Katholikinnen und Katholiken, Theologinnen und Theologen gegeben, was diese Fragen angeht.
Aber mit welchem Ziel, mit welchem Effekt? Der Effekt war, dass diese Leute, die damals diese Dogmatik ausgegeben haben, diese Relativierungen ausgesprochen haben, immer noch dieselben sind und die Leute scharenweise davonlaufen. Das bleibt der Effekt. Und deswegen sage ich doch, die Kirche als zentrales Instrument, als zentralisiertes, als Konstrukt, das sie ist, hat nicht die Möglichkeit, diese Partizipation der Einfachen, der Laien in dieser Weise durchgehen zu lassen. Und genau das tun sie ja auch nicht, was dieser synodale Weg jetzt auch nochmal beweist, was die Mehrheiten angeht.
Ja, und deswegen müssen wir über diese Strukturen reden und wir müssen über diesen Zentralismus reden. Wir können ihn aber nicht revolutionär aus den Angeln heben, sondern wir müssen ihn erneuern innerhalb dieser Kirche.
Aber die Kirche wird sich abschaffen auf diese Weise.
Und wenn sie daran festhält, wird sie sich abschaffen.
Ja, da stimme ich Ihnen zu.
Herr Barth, hat man eigentlich sich bemüht, sie zurückzuholen? Gab es da irgendeinen Brief oder einen Kontakt?
Kurioserweise muss ich ja sagen, dass ich war Mitglied einer katholischen Gemeinde hier im Zentrum Kölns und dieser Brief, wie mir dann auch zugetragen worden ist, hat auch in Kirchenkreisen durchaus Anklang vielleicht nicht, aber zumindest wurde er zur Kenntnis genommen, das weiß ich. Und nichtsdestotrotz hat man niemanden geschickt, der versucht hat, mich zurückzuholen. Es gab keinen Brief, gab keinen Gesprächsversuch.
Hätten Sie sich gewünscht?
Ja, hätte ich mir gewünscht, weil ich hätte mich gerne mit dem Pfarrer meiner Gemeinde zusammengesetzt, um ihm das mal zu erklären. Wie es denn so ist.
Ist denn, also reine Interessensfrage, ist denn der Kontakt zur Gemeinde von Ihrer Seite aus auch komplett abgebrochen oder ist der Kirchenaustritt vor allem eine institutionelle Frage für Sie?
Ja, das war durchaus eine Entscheidung, die sich auf die katholische Kirche bezieht und nicht auf meine Gemeinde, ganz überhaupt nicht, gar nicht.
Das heißt, Sie sind im Prinzip weiterhin Gemeindekatholik, nur dass Sie dass Sie institutionell ausgetreten sind.
Nee, also die... Frau Florin hat mich ja gerade schon als Karteileiche bezeichnet und eine solche war ich auch gewesen. Nichtsdestotrotz war ich natürlich überzeugt von der Sache, die da seelsorgerisch betrieben wird. Und deswegen war ich auch immer bereit, meine Kirchensteuer auch zu entrichten. Es war keine finanzielle Frage, das möchte ich auch nochmal betonen.
Frau Knupp, was passiert, wenn nichts passiert? Wenn keine Reformen kommen, vielleicht ein bisschen in Deutschland angestoßen wird, aber das dann wieder in Rom abgeblockt wird, diese Erfahrung gibt es ja. Was passiert, wenn nichts passiert?
Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich hätte sehr, sehr düstere Aussichten. Also ich würde vermuten, dass die institutionelle Seite von Kirche wirklich implodiert, dass es einen schleichenden oder lauteren Auszug gibt, dass es vielleicht eine Verfestigung von diesen kleinen Gruppierungen gibt, die diese autoritären Strukturen wollen. Aber es wäre desaströs, denn wir sind ja mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo der innerste Kern der Gemeinden, denken Sie an Maria 2.0, die ganz treuen Katholikinnen, wo die sagen, es geht nicht mehr, wo Kolleginnen und Kollegen aus der Theologie sagen, ich weiß nicht, wie ich es noch vor meinem Gewissen verantworten kann. Es wäre desaströs.
Das Prinzip der Synodalität, des synodalen Weges, das sei, der andere könnte auch recht haben. So hat es Kardinal Marx auf einer Pressekonferenz gesagt. Und das gilt für die Streitkultur ohnehin. Wir hatten das Prinzip schon ein bisschen früher. Welches Argument geht Ihnen noch nach, Herr Barth? Welches Argument von Frau Knupp?
Ich bewundere den Glauben, den Sie haben, dass diese Reform möglich ist. Was die Argumente angeht, sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Ich bin eben ohne diese Hoffnung. Und Sie sagen, die Kirche ist nicht nur Rom und die Kirche sind auch nicht nur die Bischöfe. Für mich sind die Kirche Bischöfe und ist auch Rom. Und das unterscheidet uns, glaube ich, voneinander, dass ich das mittlerweile vollkommen anders sehe. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, dass es diese Hoffnung, keine berechtigte Hoffnung geben kann, dass diese Kirche sich so reformieren kann, dass sie wieder attraktiv wird für Gläubige, was dieses Kerngeschäft der Moral angeht. Ich habe zum Beispiel die Figur von Jesus, auf der er alles sich aufbaut, mehr oder weniger, ist für mich eine Figur, die immer einschließt, Menschen zusammenbringt, Nächstenliebe propagiert. Und die katholische Kirche hat sich zu einem Konstrukt entwickelt, das ausgrenzt. Es wird mit Negationen gearbeitet, was man alles nicht darf. Und genau diese Dinge, finde ich, muss man von Grund auf wieder verändern.
Ja, ganz am Schluss kommt Jesus. Ich möchte aber trotzdem auch Sie, Frau Knupp, fragen, welches Argument von Herrn Barth arbeitet in Ihnen noch weiter?
Das ist natürlich ganz stark das politische Argument. Ne? Also die Frage, wie sieht man die Realität, wie beurteilt man die Realität und wann setzt man den Schnitt? Da sind, glaube ich, auch die Leidensgrenzen oder die Empörungsgrenzen unterschiedlich gestrickt. Ich habe für mein Leben, für meine Katholizität nicht nur die Moral, nicht nur die Frage, was sollen Bischöfe machen. Für mich ist das Katholische weiter und das würde ich gerne stark machen und mit Leben und mit Theologie und auch mit Strukturen füllen. Das arbeitet natürlich von seiner Seite stark nach.
Vielen Dank. Das war die Streitkultur zu der Frage, ist die katholische Kirche reformierbar? Ich danke Julia Knob, Theologieprofessorin an der Universität Erfurt. Und ich danke dem Kölner Journalisten Christian Part. Wir haben diese Sendung am Mittwoch aufgezeichnet. Mein Name ist Christiane Florin. Ich danke fürs Zuhören, danke fürs innere Mitstreiten. Und hier geht es jetzt weiter im Deutschlandfunk mit der Sendung Kultur heute. Ihnen einen schönen Samstagabend.